Ich darf euch noch den Predigttext lesen. Der steht in Johannes 12, die Verse 20 bis 24. Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging zu Andreas und erzählte ihm von ihrem Anliegen. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm. Jesus antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht.
Vielen Dank. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, YouTube. Schön, auch euch vor der Kamera zu sehen und besonders euch mal wieder hier so zahlreich im Gottesdienst zu haben. Heute hat die Predigt den etwas reißerischen Titel Zeigen statt Zutexten. Zeigen statt Zutexten. Und genau deshalb will ich keine Zeit verschwenden, sondern euch einfach diese Passionsfrucht zeigen. Und bevor ihr jetzt sagt, das ist aber eine Maracuja, nein, es ist wirklich eine Passionsfrucht, denn es gibt einen Unterschied zwischen Maracuja und Passionsfrucht. Um den geht es aber heute nicht, sondern um diese Passionsfrucht. Und ich hoffe, dass ihr aufmerksam sein könnt und nicht euch nach 17 Minuten circa zugetextet fühlt, sondern trotzdem noch etwas mitnehmen könnt. Und auch heute habe ich wieder drei Punkte für euch. Erstens, harte Schale. Zweitens, Nachfolge süß-sauer. Und drittens, zeigen statt Zutexten. Erstens, harte Schale. Hat dich eigentlich schon mal jemand gefragt, wer ist eigentlich Jesus? Ich würde ihn gerne kennenlernen. Ich weiß, diese Frage kommt wahrscheinlich in unserem Alltag nicht so häufig vor, dass fremde Menschen einen ansprechen: Wer ist eigentlich dieser Jesus? Ich will ihn gerne kennenlernen. Wie würdest du auf diese Frage antworten? Philippus ist in dieser Situation. Griechen, die zum Passafest kommen, bitten ihn: Herr, wir wollen Jesus sehen. Was für eine Luxussituation eigentlich. Ich wäre, glaube ich, gerne manchmal in so einer Situation, dass mich jemand vielleicht als Pastor oder auch einfach als Jan anspricht: Jan, ich möchte Jesus sehen. Oder sag mir, wer Jesus ist. Und Philippus ist in dieser Situation. Fremde Menschen, nicht Juden, wollen Jesus sehen. Bei den Griechen liegt die Annahme nahe, dass sie keinen Bezug zum Glauben hatten. Es gab natürlich auch griechisch sprechende Juden, die sogenannten Proselyten, die Hinzugekommenen, die schon etwas mit dem Glauben anfangen konnten. Aber bei diesen Griechen liegt die Annahme nahe, dass sie keinen Bezug zum Glauben hatten. Und deshalb suchen Sie sich vielleicht auch gerade Philippus aus und bitten ihn um Hilfe. Denn Philippus ist ein griechischer Name und er sprach Griechisch. Und somit konnte er sich mit ihnen verständigen, denn vielleicht andere Jünger hätten die Griechen gar nicht verstanden. Und diese Griechen sind also auch auf seine Hilfe angewiesen. Sie brauchen Philippus und es geht ihnen um mehr als nur einen Blick zu werfen. Ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, ein Passafest, einige Menschen sind dabei und sie wollen einfach nur mal gucken, ah ja, so sieht Jesus aus, gut, dann haben wir alles gesehen. So ist es nicht. Sie wollen ihm wirklich begegnen. Und das ist eine schöne Situation. Fremde Menschen wollen Jesus begegnen und kennenlernen. Und Philippus geht zu Andreas und sagt es ihm. Warum er das tut, lässt sich schwer sagen. Es zeigt aber, dass vielleicht die Aufgabe, einen Menschen zu Jesus zu führen, eine Aufgabe ist, die leichter zu bewältigen ist, wenn man zu zweit ist. Also gehen die beiden zu Jesus und informieren ihn, dass die Griechen ihn sehen wollen. Aber jetzt kommt das Spannende. Jesus antwortet nicht mit, ja klar, super, lasst uns gehen. Und dann, hallo ihr Griechen, was kann ich denn für euch tun? Tut euch irgendwas weh? Wollt ihr mich kennenlernen? Was soll ich euch erzählen? Diese Antwort kommt leider nicht oder sie kommt aus einem bestimmten Grund nicht. Jesus antwortet etwas kryptisch, etwas mit einer zutextenden Antwort. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Amen, Amen, das sage ich euch. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und in diesen drei Sätzen steckt wahnsinnig viel johannäische Theologie drin. Und so viel, dass man mit ihnen eigentlich wahrscheinlich eine halbe Vorlesung über ein ganzes Semester füllen könnte. Die Zeit haben wir heute natürlich nicht, aber ich möchte euch trotzdem auf drei kurze Punkte hinweisen, warum diese Antwort so kommt. Erstens, Verherrlichung. Jesus weiß bei Johannes ganz klar um seinen Auftrag. Er kommt vom Vater als Wort, als Logos auf die Erde und geht auch wieder zurück zum Vater. Es ist wie ein Kreislauf. Er weiß um seinen Auftrag. Er verlässt die Herrlichkeit, er verlässt Gottes Herrlichkeit, um dann auch wieder in Gottes Herrlichkeit aufzufahren. Und deswegen steht diese Verherrlichung bei Johannes auch für die Leidensankündigung in den drei anderen Evangelien. Das heißt, mit dieser Verherrlichung, jetzt wird der Menschensohn in seine Herrlichkeit sichtbar, deutet Jesus sein Leiden an, was kommen wird. Zweitens, Menschensohn. Jesus spricht in Johannes sehr oft von sich als Menschensohn, als Sohn für die Menschheit. Nicht nur als Sohn für einige wenige, sondern als Sohn für die Menschen. Und da sind Juden, Griechen und alle anderen Völker mit inbegriffen. Das heißt, Menschensohn ist ja auch für diese Griechen, die ihn sehen wollen. Und drittens, ein kleines Wort, muss. Muss ist bei Johannes ein wichtiges Wort. Muss zeigt auch die Klarheit des Auftrages an, in der Jesus wandelt. Jesu Leiden, Tod und Auferstehung muss geschehen, damit wir Menschen das ewige Leben erhalten. Es ist nicht einfach nur etwas, was passieren kann oder sollte, sondern es muss passieren nach Gottes Plan. Soweit der Exkurs zu mini-johannäischer Theologie. Ich komme zurück zu den Jüngern. Jesus antwortet so, wie die Jünger es nicht erwarten. Und die Griechen denke ich auch nicht, denn Jesus zeigt sich ihnen nicht. Wir lesen von keiner Begegnung, die die Griechen mit Jesus haben. Und stattdessen gibt es nur eine komplizierte, zutextende Antwort. Gefühlt macht es Jesus erstmal andersrum. Zutexten statt sich zeigen. Es ist wie eine verkehrte Welt. Der menschnahe Jesus, der sich sonst immer auf jede Party geschmissen hat, Wasser zu Wein gemacht hat, auch noch in diesem Evangelium zu Beginn, der Menschenfreund, zeigt sich auf einmal nicht mehr. Die Griechen, die nach ihm fragen, sind auch keine Feinde, es sind keine Pharisäer, die ihm eine Falle stellen wollten oder sonst irgendjemand, sondern es sind Griechen, die echtes Interesse an Jesus haben. Doch hier zeigt sich erstmal die harte Schale. Und das vielleicht schwer Verständliche an der Antwort Jesu ist, mit seiner Antwort und in seinem sich den Griechen nicht zeigen, nimmt er sie vollkommen ernst. Sie wollen Jesus sehen und er nimmt sie darin vollkommen ernst. Und Jesus handelt nicht so, weil er sagt, nein, ihr werdet mich nicht sehen. Euch zeige ich mich nicht, garantiert nicht. Ganz im Gegenteil, Jesus möchte, dass die Griechen ihn sehen und erkennen als der, der er wirklich ist. Er möchte, dass sie ihn als den verstehen, der er ist. Nämlich nicht einfach nur ein Wanderprediger, den sie mal irgendwann auf einem jüdischen Passafest kennengelernt haben. Vielleicht kennt ihr solche Situationen. Ach ja, den habe ich mal auf der Party kennengelernt. Puh, ist schon ziemlich lang her. Mehr weiß ich aber auch nicht mehr. Jesus möchte, dass sie eine Begegnung mit ihm haben, die sie nicht wieder vergessen, die nicht als Erinnerung wieder verblasst. Und er möchte, dass sie ihn als Gottes Sohn in seiner Herrlichkeit kennenlernen. Seine Antwort, die wir gerade gehört haben, könnte man vielleicht so zusammenfassen. Ihr lernt mich jetzt noch nicht kennen, denn ihr lernt mich erst richtig am Kreuz kennen. Stattdessen sagt er, die Stunde ist gekommen, denn Jesus weiß, dass jetzt seine Zeit anbricht, dass sein Weg zum Kreuz sich dem Ende nähert. Und deshalb zeigt er sich ihnen erstmal nicht. Die Frucht öffnet sich. Zweitens, Nachfolge süß-sauer. Vielleicht könnt ihr im Gottesdienstraum jetzt diese Kerne sehen. Ich muss etwas aufpassen, es tropft raus. Harald, ich glaube, du brauchst nicht zoomen oder ja. Ansonsten, ihr kauft euch einfach selbst eine Passionsfrucht und könnt da mal reinschauen. Es ist gelbes Fruchtfleisch mit kleinen Kernen drin. Und diese Kerne schmecken sauer. Nachfolge süß-sauer. Wir sind gerade, wie es Jonathan gesagt hat, in der Passionszeit. Eine Zeit, in der wir uns mit dem Leidensweg Jesu insbesondere beschäftigen. In der wir uns bewusst machen, wie Jesus für uns zum Kreuz gegangen ist und letztendlich auch mit Karfreitag Jesu Tod und dann natürlich auch den Ostersonntag mit der Auferstehung. Und auf dem Weg zum Kreuz erlebt Jesus einige Situationen, die man sich bildlich als diese kleinen schwarzen Kerne vorstellen kann. Situationen, die sauer schmecken. Und am letzten Ende ist es der Tod Jesu selbst, der das Saure symbolisiert. Und wenn du magst, lies doch mal den weiteren Weg Jesu. Wenn es dir so wie Jonathan geht, dass die Passionszeit gerade etwas zu kurz kommt, dann lade ich dich ein, lies doch mal den weiteren Weg Jesu. Vielleicht von Johannes 12 an, denn bis Johannes 20 passiert einiges. Und vielleicht denkst du mal, das ist vielleicht wieder ein saurer Kern. Vielleicht erkennst du das Saure da drin. Ich mag Nachtisch. Ich glaube, viele von euch mögen Nachtisch. Das Süße. Das, was so super locker über die Zunge geht. Und vielleicht kennt ihr Panna Cotta, die Kalorienbombe schlechthin. Simeon nickt, schmeckt super, aber sollte man nur in Maßen genießen. Und Panna Cotta wird oft mit Passionsfrucht zusammengegessen. Und das Spannende ist, dass oftmals die Kerne der Passionsfrucht rausgesiebt werden. Achtet mal darauf, wenn ihr vielleicht das mal selber macht oder bestellt im Restaurant. Die Passionsfrucht kommt dann als schönes gelbes Mousse mit ohne Kerne, weil die rausgesiebt sind. Manchmal bleiben sie auch drin, aber wer will schon einen sauren Nachtisch? Ich glaube, dass wir uns das Leben manchmal so wünschen. Kerne rausgesiebt, bitte nur das Süße. Zumindest kenne ich das von mir. Das Süße soll rein, aber das Saure kann ruhig draußen bleiben. Aber das Leben ist nicht so. Und die Passionsfrucht, ich hole sie nochmal raus, zeigt auf anschauliche Art und Weise drei Dinge. Das Süße gibt es nicht ohne das Saure. Aber auch das Saure kommt nicht ohne das Süße. Und im Leben lässt sich nichts raussieben. Wir erleben immer wieder Situationen, die sich mit einem Biss auf einen sauren Kern vergleichen lassen. Und als Christen werden wir auch vor solchen Situationen nicht bewahrt, weil wir mitten im Leben stehen. Nachfolge schützt uns auch nicht vor solchen Situationen. Aber Nachfolge lässt uns diese Situation, diese sauren Kerne, wo wir denken, oh, mit Jesu Augen betrachten. Nachfolge ist daher auch der ehrliche Blick auf das eigene Leben. Der Blick auf die sauren Kerne, auf die wir vielleicht immer wieder beißen. Angewohnheiten, Konflikte, Orientierungslosigkeit. Und ja, wir sind gerade mitten in dieser Passionszeit, die vielleicht gerade dazu da ist, mal einen Blick darauf zu werfen. Diese Zeit bietet uns die Möglichkeit, unser Leben oder unsere Nachfolge mit Jesu Augen zu sehen. Mit seiner Passion, mit seinem Leiden und das mit dem eigenen Leben zu verbinden. Und ich möchte dir ein Angebot machen. Das Angebot kann ich leider nur unseren Gottesdienstbesuchern vor Ort machen. Nach dem Gottesdienst habt ihr die Möglichkeit, ein Stück Passionsfrucht zu probieren, draußen. Vielleicht wisst ihr ja, wie sie schmeckt. Aber ich lade euch trotzdem noch mal ein, es bewusst zu probieren, mal reinzubeißen. Und dann vielleicht auch mal bewusst auf einen Kern zu beißen und mal zu schauen, wie es euch schmeckt. Doch, es gibt nicht nur Kerne. Es gibt auch das super süße Fruchtfleisch. Und auch diese Situationen erleben wir, in denen wir auf süßes Fruchtfleisch beißen. Situationen, in denen wir das Leben feiern, in denen es einfach gelingt, in denen Segen sichtbar wird und in denen wir uns beschenkt wissen und auch Neues entsteht. Nachfolge zeigt diese Situation auf, weil wir auch das Süße, was wir im Leben erfahren, mit den Augen Jesu sehen können. Wenn ihr also nachher euch traut und in ein Stück Passionsfrucht beißt, nehmt auch bewusst das Süße wahr. Und wenn ihr wollt, lasst uns gemeinsam darüber austauschen, wie euch die Passionsfrucht geschmeckt hat, was ihr damit verbindet. Vielleicht habt ihr auch noch in den nächsten Tagen einen Gedanken dazu oder ihr vor der Kamera sagt, hey, das möchte ich mal ausprobieren und ich kaufe mir eine Passionsfrucht. Wenn ihr Interesse habt, euch auszutauschen, lade ich euch herzlich ein, am Mittwoch um 19 Uhr in unser Wonderland zu kommen und dann können wir mal uns darüber austauschen, was die Passionsfrucht mit euch gemacht hat. Nachfolge ist also beides. Nachfolge ist süß und Nachfolge ist manchmal sauer. Und das zeigt sich auch an dem Leben Jesu. Auch in Jesu Leben, gerade in der Passionszeit auf seinem Weg zum Kreuz, war nicht alles super. Aber er ist diesen Weg gegangen und er hat auch in diesem Sauren viel Süßes erlebt. Und diese Nachfolge ist auch für uns bildlich darstellbar, dass wir als Christinnen und Christen immer wieder solche sauren Kerne erleben. Aber letztendlich das süße Fruchtfleisch, das neue Leben, was uns Jesus schenkt, auch überwiegt. Und dieses süße Fruchtfleisch umschließt auch diese sauren Kerne. Drittens, zeigen statt Zutexten. Ich komme zurück zu den Griechen. Philippus, Andreas und Jesus. Die beiden Griechen wollen Jesus sehen. Sie wollen wissen, wer er ist und was ihn ausmacht. Philippus und Andreas haben dabei eine wichtige Rolle. Sie sind Hilfe für die Griechen und bringen ihr Anliegen zu Jesus. Sie tun das Richtige. Sie wollen ihnen Jesus zeigen und texten sie nicht mit einer Antwort zu, ja, Jesus ist gerade beschäftigt, aber wir können euch ja erzählen, wie er ist, denn wir sind ja die ganze Zeit mit ihm unterwegs und es reicht ja auch, wenn wir das euch einfach sagen. Nein, sie wollen Jesus wirklich zeigen, anstatt die Griechen zuzutexten. Aber Jesus möchte sich als der zeigen, der er wirklich ist. Gottes Sohn, der am Kreuz stirbt und aufersteht. Und deshalb bleibt diese Begegnung aus. Und auch Jesus geht es um das Zeigen, um das Sehen und um das Erleben. Aber eben noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Wenn dich jemand fragen würde, ich komme zurück zu der ersten Frage, wer ist Jesus? Wie würdest du antworten? Wie ist das in deinem Leben mit dem Zeigen? Ich glaube, dass wir Jesus in unserem Leben öfters aufzeigen oder auch manchmal nicht, als uns bewusst ist. Ich glaube, dass wir mit unserem Leben oft mehr sagen als mit ganz vielen theologischen Sätzen, die alle richtig und wichtig sind. Denn das, was wir mit unserem Leben erlebt haben, die schweren und auch die schönen Zeiten, das zeigt auf Jesus. Und Menschen, die Jesus nicht kennen, haben einen Geschmackssinn für unsere sauren Kerne und auch für unser süßes Fruchtfleisch. Und deshalb möchte ich dir sagen, deine Passion ist deine Frucht. Deine sauren Kerne und dein süßes Fruchtfleisch bringen Geschmack in das Leben von Menschen, die Jesus nicht kennen. Ja, und Menschen werden es erfahren. Leben ist manchmal süß und manchmal sauer. Doch auch Menschen, die Jesus nicht kennen, kennen saure Kerne. Sie wissen, wie es ist, mal auf einen draufzubeißen und zu denken, oh, das ist ganz schön sauer. Aber sie merken auch, dass Jesus diese Kerne nicht aus dem Leben siebt, dass man als Christ nicht einfach nur das süße Fruchtfleisch bekommt, sondern dass man als Christ beides im Leben hat. Und du kannst gleichzeitig auch mit deinem Leben den Menschen zeigen, wie Jesus dein Leben versüßt. Du kannst sie auf den Geschmack bringen, sodass sie sagen, boah, das schmeckt mir richtig gut, davon will ich mehr. Deine Passion ist deine Frucht. Und um das zu zeigen, braucht es manchmal gar nicht viele Worte. Es braucht, das muss ich mir als Theologen besonders sagen, es braucht keine dreiviertelstündige Antwort, keinen Vortrag. Jesus ist der eingeborene Sohn dieses und jenes und nach einer halben Stunde fragt die Person, ja, aber wer ist denn Jesus jetzt eigentlich? Dieses Zeigen, was mit dem eigenen Leben sichtbar wird, braucht nicht viele Worte. Deshalb zeigen statt Zutexten. Und abschließend mache ich genau das, bevor wir jetzt in das nächste Lied gehen. Ich möchte die Predigt abschließen mit drei Worten und meinem Zeigefinger. Den erhebe ich nicht, sondern ich sage, schau zum Kreuz. Das ist der beste Zeiger, den wir haben. Amen.